Hallo und herzlich willkommen zum 1000 Fragen Podcast mit mir, Corbinian, und mit Leonard. Herzlich willkommen, Leonard.
Hallo. Hallo Corbinian, hallo liebe Zuhörer. Ja, was soll ich sagen? Der Herbst ist da. Schüttelt ab die Blätter, ja. Gibt uns Regenwetter. Haja Hussasa, der Herbst ist da.
Hast du das auswendig gelernt für heute?
Das habe ich auswendig gelernt für heute, ja. Und sehr mehr schön. Kann ich auch nicht.
Sehr schön.
Ja, das habe ich mir auf dem Weg nach Hause gestern überlegt. Und als es geregnet hat und ich im Regen Fahrrad gefahren bin, und dann habe ich mir gedacht, ja, das wäre doch was für morgen, für die Aufzeichnung.
Ja, sehr schön.
So die Aufzeichnung beginnt.
Als ich in Isolation gegangen bin, tatsächlich, ich hatte es ja in der, wenn ihr das nicht wisst, dann hört doch mal rein in unsere letzte Episode, Corona-Update ohne Drosten. Da hatte ich ja erzählt, dass ich jetzt mit Covid-19 in Isolation bin, und als ich da reingegangen bin, also vor ungefähr anderthalb bis zwei Wochen, da war es irgendwie noch Sommer, so in meinem Gefühl. Und als ich dann, ich hatte ein T-Shirt an und draußen konnte ich sitzen. Und als ich durfte ich die Isolation verlassen, jetzt bin jetzt wieder in meiner Wohnung.
Gratulation.
Und hab dann festgestellt, okay, wow, man braucht jetzt quasi eigentlich eine Winterjacke, um rauszugehen.
Das ist einfach. Oh!
Ja.
Apropos Winterjacke. Ich bin gerade auch auf der Suche nach einer Regenjacke. Und es gibt nichts, was so schwer ist, wie eine geile Regenjacke zu finden, ist mir aufgefallen. Ich schaue jetzt seit locker einer Woche nach einer Regenjacke, die cool ist. Also, und cool bedeutet bei einer Regenjacke echt nicht viel. Einfach nur, dass sie nicht bunt ist und dass da kein blöder Aufdruck drauf ist. Aber das gibt's nicht. Das leicht und ein bisschen, also halt, dass man sie auch vielseitig einsetzen kann. Also es sollte jetzt nicht zu dick sein und auch nicht zu dünn, natürlich wasserabweisend. Aber das ist so wahnsinnig schwierig, da in einem Preissegment von bezahlbarer Kleidung was zu finden. Und das macht mich seit Tagen fertig.
Wirklich? Also ich finde erstens, also mehrere Gedanken dazu. Erstens bin ich der Meinung, eine Regenjacke kann auch einfach irgendwie ein bisschen idiotisch aussehen. Ich finde, man darf auch bei einer Regenjacke, finde ich knallige Farben, finde ich absolut in Ordnung. Meine Garderobe ist sonst sehr, sag ich mal, in gedeckten Farben gehalten. Also, also sehr schwarz, schwarz-weiß-grau, dunkelblau vielleicht noch.
Ja, finde ich gut, ja.
Aber ich finde, eine Regenjacke ist dann eine absolute Ausnahme davon. Das kann man machen. Und das zweite Gedanke dazu ist, ich habe eine sehr gute Regenjacke, die habe ich schon lange. Ich weiß nicht, ob die deinen Ansprüchen als Outdoor-Extremsportler, muss man ja eigentlich sagen, so viel Fahrrad, wie du fährst, genügt. Aber sie stammt von der Marke, die eine Himmelsrichtung im Markentitel beinhaltet.
North, South, Jack Southskin.
Ja.
Genau. East Pack.
Richtig.
Was gibt's denn noch? West
Coast.
Virginia.
Es gibt bestimmt eine Marke, die West Coast heißt. Das ist bestimmt, das ist glaube ich, die machen so Jeans, da sind so Edelsteine drauf. Harmed
West.
Ja. Okay, ja. Kanye, West ist Northwest, nicht die Tochter auch von Kanye West?
Ja, genau, richtig, ja. North heißt sie, glaube ich. Oder heißt sie Northwest West? Ja. Naja, auf jeden Fall ist mir das aufgefallen, dass es schwer. Schick mir doch mal ein Bild oder so. Oder poste doch mal auf Instagram, da machen wir jetzt gleich mal Cross-Media. Oder mach's nicht, wie du willst. aber würde mich mal interessieren, was du da hast, weil, wie gesagt, ich bin am Verzweifeln und
das ist gar nicht. Also, meine ist ganz schlicht und schwarz. Ja. Und der beste Nebeneffekt dieser Jacke ist, dass wenn ich damit quasi im normalen Stadtgeschehen unterwegs bin, dass ich dann für einen Linksextremisten gehalten werde, häufig. Jedenfalls lassen das die. Also Polizisten fahren langsamer, wenn ich diese wenn ich diese Jacke anhabe.
Okay.
Das Wahnsinn. Ist dann ein beeindruckender Effekt.
Das will ich aber nicht unbedingt.
Ach, jetzt
komm. Ich will eigentlich eine unauffällige, deshalb will ich eben auch kein Knallgelb oder irgendwie Neonrosa.
Ja.
Ja, okay.
Na gut.
Ja.
Also entweder, also bei einer Regenjacke, entweder du siehst aus, als ob du zum schwarzen Block von so einer der Antifa-Teil oder so von einer Demo gehörst.
Ja.
Oder du siehst halt aus wie jemand, der, keine Ahnung, nur im Bioladen einkauft.
Ja, verstehe. Okay. Patagonia? Nee.
Das ist ein Land in Südamerika, oder?
Das ist eine Gegend, wenn dann.
Eine Gegend.
Ein Land ist es nicht. Das ist eine Gegend. Ja, halt sowas wie der Schwarzwald oder so, habe ich gedacht.
Ah, das wusste ich
nicht. Oder das Erzgebirge. Oder, keine Ahnung. Ja.
Kommen wir zum Hauptteil dieser Sendung, und zwar dem Beantworten von Fragen. Denn genau das machen wir. Wir beantworten jede Woche
Fragen. Anekdoten, richtig.
Ich
habe wirklich eine tolle Anekdote.
Wirklich?
Ja.
Achso, na gut, dann
Ich war neulich essen. Bei einem Italiener hier bei mir um die Ecke.
Wow.
Und wen sehe ich da?
Wen?
Fucking Kai Pflaume!
Die Ehrenpflaume?
Ja. Ja, der saß hinter mir.
Okay.
Kai Pflaume.
Wie reagiert man darauf? Also, was macht man dann? Das weggucken. Abendessen, sind weggucken, wir mal ehrlich, das weggucken. Abendessen ist gelaufen, oder? Also, ich meine. Also
Nein, weggucken und sofort allen sagen: Hey, 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 hinter mir, schau mal, wer da sitzt. Schau mal, wer da sitzt.
Ja, genau,
nein,
das meine
so,
ich.
Nicht so, nicht so! Ja.
Hey, Kai, Kai.
Ja, so Kai. Ist das.
Aber was ich damit meinte ist. Das, was ich damit meinte, ist, dass man danach natürlich über nichts anderes mehr spricht oder auf sich nichts anderes mehr konzentrieren kann, als über die Tatsache, dass da Kai Pflaume jetzt hinter einem sitzt, oder?
Es ging schon. Und die Münchner sind natürlich auch alle Promi-resistent. Die interessiert es natürlich alle einen Scheißdreck.
Wirklich?
Also irgendwie eine wahrscheinlich, die zu... Ja, ja, also der hat da echt also relativ in Ruhe essen können. Ganz zum Schluss, als er dann gegangen ist, dann kam da eine Frau und wollte ein Selfie machen mit ihm und hat dann die Hand auf seinen Bauch gelegt. Das war ganz,
was?
Ganz unangenehm. Ja. Ja, ja, und dann hat sie das Foto gesehen und hat gesagt, können wir noch eins machen? Das hat ihr nämlich nicht gefallen. Und dann hat sie die Hand wieder auf den Bauch gelegt.
Was? Also ich weiß
nicht, das war ein bisschen weird. Ja.
Aber das ist auch schon so, das ist schon so überstrapaziert. Also ich würde mir schon, also jemanden privat auf der Straße anzusprechen, ein Promi, aber mit mir ein Bild macht, das finde ich schon, ja, finde ich schon fast ein bisschen grenzwertig. Aber dann zu sagen, das hat mir nicht gefallen, können wir noch eins machen, finde ich schon eine Frechheit. Ja. Man kann schon so sagen, es ist eine Frechheit. Ich würde Bilder machen, sagen, ja. Mit Prominenten gibt es eine Situation, in der ich das okay finde. Und zwar, wenn zum Beispiel bei einem Konzert.
Im Stau.
Okay, ja. Im Stau, wenn sie im Auto sitzen und einfach ungefragt aus dem anderen Auto raus. Nein, nach Konzerten, wenn Künstler irgendwie sagen, so, ja, ich komme jetzt dann noch irgendwie an den Merch-Stand oder so und schaue vorbei. Ja, okay, ja. Wenn sowas passiert, dann denke ich mir so, okay. Also das würde ich jetzt als Fan, wenn ich das jetzt wollte, ein Foto machen, würde ich das als Aufforderung verstehen, da auch mal zu fragen. So. Weil im Prinzip ist ja ein Foto, das Foto mit dem Künstler ist ja eigentlich das, was das Autogramm noch 1985 war, wahrscheinlich.
Ja, das stimmt, ja. Ja, aber auf jeden Fall die große Überraschung war, Kai Pflaume redet ganz anders, als ich irgendwie im Kopf hatte. Der redet gar nicht so, der redet ganz anders.
Wie redet er?
Ja, ich hatte ja immer gedacht, dass so der mit so einer hohen, ganz normal eigentlich, ganz normal, ein bisschen... So. Ein bisschen kriegt er den Mund nicht so auf beim Reden. Und
so ein bisschen?
Ja, so ein bisschen. Also du bist jetzt der neue Kai Pflaume-Imitator.
Also ob er ein bisschen noch versungen auch will. So ein bisschen. Herzlich
willkommen. Also ich verstehe kein Wort, Wahnsinn.
Herzlich willkommen zu Schau.
Ach du Scheiße. Nee, ich verstehe kein Wort. Aber er redet auf jeden Fall nicht mit dieser hohen Stimme.
Gut, dann hat sich das geklärt. Wieder eine Frage des Lebens beantwortet.
Jetzt müssen wir eigentlich nochmal irgendwie, glaube ich, die Folge, wo wir Kai Pflaume verarschen, runternehmen, weil das war ja, das hatte ja nichts mit der Realität zu tun, das war ja fast schon eher.
Ja, stimmt. Lass uns die löschen oder lass uns und neu hochladen mit neuer Stimme. Ich weiß bloß nicht mehr.
Ja, nochmal genau
hieß
alles
die Folge
gleich.
Zufälligerweise sogar Kai Pflaume. Da kann man dann nochmal reinhören.
Ich glaube, die hieß Featuring ohne Kai Pflaume oder so. Ja, die so irgendwie hieß die. Mit Stargast Kai Pflaume nicht. Irgendwie sowas ganz Lustiges. Naja, okay, das war jetzt meine Anekdote. Ich hätte noch eine, aber die darf ich wahrscheinlich nicht erzählen. Na gut.
Wieso darfst du die nicht erzählen?
Ja, weil du ja hier irgendwie so durchpreschen willst und gleich Fragen beantworten.
Ja, ach so.
Die Leute können auch erstmal reinkommen. Ich muss reinkommen, du musst reinkommen. Wir wissen alle, wie es ist. Es macht keinen Sinn, gleich anzufangen. So, dann sind wir immer scheiße. Uns fällt immer wieder im Nachhinein auf, der Anfang war kacke, zum Ende hin wurde es besser. Lass uns den Anfang einfach strecken und so langsam aufbauen und dann sind wir auf einmal awesome. So. Also ich habe bei meiner Bank angerufen, weil ich nicht mehr in das Online-Banking reingekommen bin. Und das war relativ witzig, weil das ist so eine Bank, die hat keine, das ist so eine neue Punk-Bank. Also die haben keine Filialen, sondern die sind nur online. Und ich hatte nichts mehr von meinen Einlogdaten. Ich wusste nicht meine E-Mail-Adresse, ich wusste nicht meine Kundennummer. Ich wusste mein Passwort nicht, ich wusste gar nichts. Ich hatte nur die Karte von denen. Und dieses Telefonat war wirklich so wahnsinnig weird. Ich habe angerufen, ja, hallo.
Weil die so Punk waren oder warum?
Nein, weil ich im Endeffekt gesagt habe, okay, passt auf, Leute. Ich habe nur die Karte, ich weiß nichts über meine Anmeldedaten und bräuchte ein neues Passwort und meine Kundennummer. Was so klingt wie, ja, okay, ich habe einen Geldbeutel gefunden, da war die Karte drin. Gib mir bitte Anmeldedaten, damit ich da irgendwie rumbuchen kann. Mhm. Und so hat der Typ das auch verstanden und war so, okay, ja.
Ich rufe jetzt mal die Polizei an.
Ja, so ungefähr. Und ich habe dann auch so gesagt, ja, ich weiß, wie blöd das bestimmt gerade klingt, aber ich habe keine Ahnung. Also ich kann Ihnen sagen, mein Geburtsdatum ist das und das und ich heiße so und so und das ist meine IBAN. Und dann hat er mich noch so Sachen gefragt und dann habe ich so gesagt, ja, okay, das müsste sein. Und dann habe ich gebetet, dass das richtig ist, so ein fünfstellige PIN. Und dann habe ich gesagt, ja, das müsste das sein. Und dann habe ich wirklich so, da war so kurz Stille und dann so, bitte, bitte, bitte. Ah, okay, ja, alles gut, okay. Und dann war bei ihm
auch sofort... Hat sich auch schlagartig geändert, die Stimme.
Ja, bei ihm hat sie auch so Erleichterung breit gemacht, weil das wohl so weird war, so, ja, hallo, ich habe diese Karte, ich habe aber sonst nichts. Ich bräuchte alle Daten im Endeffekt und ja. ich hab nichts.
So. Ja.
Ja, und das war hochgradig unangenehm, aber es hat dann geklappt und diese Punkbank, ja, es hat dann doch seine Vorteile. Also, weil man konnte dann doch nachts um 10 anrufen. Das war auch sehr schön.
Weil es sind Punks, und, das sind so Wesen, ja, der sind, Nacht. Die sind, ja, sind einfach da noch wach.
Genau, das sind so internetaffine Punkbanker. Ja, anders als anders das, ist diese
das,
ganzen.
Es gibt keine, also nichts, was auch Business, auch die Zeitschrift Business Punk hat, das hat doch alles nichts mit Punk zu tun. Also, ich meine, das ist doch, wenn man sich so nennt, ist man doch automatisch das komplette Gegenteil von Punk.
Punk ist im Endeffekt eine Kopfsache, meiner Meinung nach.
Ja, aber ich glaube, kein Punk der Welt geht aber zu einer Bank, die von sich behauptet, dass sie eine Punkbank ist.
Ja, weil die alle, so eingeschränkt sind mental, habe ich das Gefühl, die Leute. Also ich verstehe das gar nicht. Wo ist denn das Problem, quasi sich einen Anzug anzuziehen oder halt schick rumzulaufen, aber dann trotzdem diese Punk-Attitude zu haben? Und dann quasi halt im Anzug auf der Straße zu gammeln und 5.0 Dosenbier zu saufen den ganzen Tag.
Ich glaube nicht, dass das Angestellte der Punkbank machen. Ich glaube tatsächlich, dass die...
Ja!
Ich glaube, die Angestellten der Punkbank wiederum, die laufen nicht im Anzug rum, sondern die haben wahrscheinlich einen coolen Hoodie an oder vielleicht sogar ein Nasenpiercing, aber haben ungefähr so eine Attitude wie Helmut Kohl oder so. Jemand oder ja. Konrad Adenauer.
Ja, das finde ich halt auf jeden Fall schade. Ich finde immer schade, wenn man Leuten quasi halt ansieht, wenn einen dann nichts wundert, wenn man sie sich anschaut und man wundert sich nicht. Das war nämlich auch so an diesem Abend, wo Kai Pflaume im Restaurant war, da waren noch so ein paar andere Dudes im in so, nicht Tracht, sondern Lederhose irgendwie in dem Restaurant, weil irgendwie hier gerade die Wiesen ja ausfällt und irgendwie Wirtshäuser denken, dass sie dafür innen drin die Wiesen machen können, warum auch immer. Naja, und da waren dann irgendwie so 6 Typen, weiß ich nicht, Anfang, Mitte 30 wahrscheinlich, absolut rumgeproletet, wirklich rumgeschrien, dass die Kai Pflaume in Ruhe gelassen haben, absolutes Wunder. Mhm. Aber weil die wahrscheinlich selber viel reicher waren als Kai Pflaume und viel Kai Pflaume eigentlich so zu denen...
dass sie einfach ihn auch nicht erkannt haben vielleicht.
Genau. Und Kai Pflaume eigentlich zu denen wahrscheinlich aufschaut. Naja, und die Jungs sind dann irgendwie gegangen und dann fahren halt 2 danach, sieht man die so in so einer fetten Mercedes G-Klasse mit so prolliger Mucke irgendwie vorbeifahren. Und dann denkt man sich so, ja gut, da wundert mich einfach gar nichts. Wieso ist das denn immer so, dass Leute so dermaßen irgendwie, also es ist ja nicht das Klischee, sondern ich habe das auch nicht erwartet, dass sie, also was heißt erwartet, es hat mich einfach nicht gewundert, so. Das ist das Problem. Es wäre cooler gewesen, wenn die in so einem runtergerockten Volvo vorbeigefahren wären. Mhm. Weil die damit schon irgendwie 8000 Mal in Norwegen irgendwie wandern waren. Oder irgendwie wildcampen. Aber nein, es muss eine niegelnagelneue, matt-schwarze G-Klasse sein. Widerlich. Und das nervt mich so ein bisschen. So, jetzt können wir gerne mit den Fragen anfangen. Weil bei dir in den letzten 2 Wochen ja eh nichts passiert ist, außer deine Corona-Geschichte. Manche die ich sagen, aber eigentlich.
Das ist auch eine interessante Geschichte.
Ja, ist es auch.
ist es auch. Ich finde, Leute mega. Haben wirklich gesagt, ich bin der erste Mensch.
Ja, ich kenne ja.
Wir haben gesagt, ich bin der erste Mensch, den sie kennen, der daran infiziert ist. Ich
will eigentlich noch viel mehr einen Erfahrungsbericht haben.
Ja, das gibt's diese Woche auf jeden Fall nicht. Du hast zwei Anekdoten erzählt, dementsprechend gibt's heute keinen Nachtisch.
Oh, wieso denn?
Es gibt keinen Nachtisch. Ah,
ja, weil du nichts zu erzählen hast, ne? Du denkst dir jetzt bis nächste Woche irgendwas aus. Ich kenne dich doch, so wie du es immer machst.
Nee.
Du denkst dir dauernd irgendwelche Anekdoten aus, wie spannend dein Leben wäre.
Das stimmt überhaupt nicht, die sind alle wahr. Wie ich die Fahrräder
gefahren habe. Du warst nie in Italien.
Doch. Nee. Das ist echt das Problem. Aber ich fahre dieses Jahr nochmal weg, da werde ich dann was erzählen. Weil ich habe nämlich ein Experiment geplant.
Aha.
Das Experiment ist, Experiment offline, nenne ich es. Nenne ich es jetzt mal an der Stelle.
Und müssen wir dann auch den Podcast pausieren?
Wir können voraufzeichnen, aber wir können definitiv nicht währenddessen aufnehmen, weil ich habe mir wirklich vorgenommen, mal 7 bis 8, 9 Tage komplett offline zu bleiben.
Ich habe gedacht, 7 bis 8, 9 Wochen, okay, na gut.
Nee. Okay. Nee, aber das ist schon, ich glaube, das ist schon viel für mich, für meine Verhältnisse und für meine Verhaltensweisen.
Aber warum denn?
Weiß ich nicht, das hat sich ja einfach eingeschlichen. Ich glaube, ich finde es ja auch nicht gut, so viel online.
Ich meine, warum willst du denn offline sein?
Weil ich das irgendwie ein bisschen komisch finde. Also ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber manchmal denke ich mir schon, mein Leben besteht eigentlich darauf, auf einem Bildschirm zu schauen. Weil ich fange ja schon morgens damit an, wenn ich auf der Arbeit bin, dann schaue ich auf einen Computerbildschirm. Mhm. Und wenn es schlecht läuft, den ganzen Tag.
Mhm.
Und dann abends schaue ich einen Film oder so vielleicht mal. Und dann habe ich den ganzen Tag eigentlich vor dem Bildschirm verbracht.
Okay. Ja, gut.
Oder den Großteil zumindest. Also ich finde, das ist ein interessantes, spannendes Experiment.
Ja, da bin ich mal gespannt, was du dann erzählst. Aber es klingt auch so ein bisschen nach, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht, nach Fight Club einfach so.
Was?
Ja, irgendwie das System, keine Ahnung, irgendwie so. Ja, ich schaue nur auf den Bildschirm, mein Leben ist so kacke und eigentlich will ich einen Fight Club machen mit meiner gespaltenen Persönlichkeit und Tyler Durden und so.
Ah ja. Okay, war eine interessante Art, das darauf zu schauen. So habe ich es noch nicht gesehen. Dann kommen wir jetzt leider erst nach 17 Minuten wirklich zum eigentlichen Hauptteil dieser Sendung, und zwar den Fragen beantworten.
Okay, na gut.
Ja, dann fang du mal an. Mach du doch mal.
Ja, wir bleiben, also weil ich jetzt, das war natürlich auch eine mega nice, schon vorbereitete Überleitung mit dem Fight Club, weil es zu folgender Frage kommt, mal wieder aus dem, ich sag mal, Film-Business. Und zwar, bei welchem Film habt ihr vorzeitig das Kino verlassen?
Ja, das weiß ich gleich. Also ich habe gar nicht vorzeitig das Kino verlassen.
Ja.
Aber da war ich ungefähr 14, da war ich mit zwei Freunden, wollten wir unbedingt in Batman The Dark Knight. Wie wir wissen, dein Lieblingsfilm.
Was?
Und du hast ja auch immer überlegt, hast du dir nicht mal überlegt, Heath Ledger als Joker dir zu tätowieren? Hast du das nicht mal Michi Mauder erzählt in der Michi Mauder-Folge?
Nein.
Naja, egal. Jedenfalls wollten wir da unbedingt in den Dark Knight. Wir waren allerdings erst 15 und es war nachmittags in den Sommerferien. Und wir hatten wirklich nichts zu tun. Das waren diese Art von Sommerferien, wo dann auch alle anderen Freunde weg sind. Man ist quasi noch so übrig geblieben, die drei Freunde, die gerade halt noch im Land sind. Alle anderen sind irgendwie im Sommerurlaub mit ihren Eltern gerade.
Mhm.
Und man weiß nichts mit sich anzufangen. Wir wollten in The Dark Knight, den wollten wir auch wirklich gerne sehen. Und sind aber nicht reingekommen, weil der ab 16 Jahren war.
Krass, ja. Ich hab gerade nachgeschaut, ja, Wahnsinn.
Der ist nämlich ab 16 und wir waren leider zu jung. Und obwohl niemand in diesem Kino war, hat der Mann, der da an der Kasse saß, seinen Job sehr ernst genommen und hat uns da wirklich den Eintritt verweigert. Dann haben wir kurz überlegt und nachgedacht und nochmal überlegt. Und dann haben wir uns gesagt, okay, dann gehen wir halt in einen anderen Film. Der einzige Film, der dann lief, war Die Mumie 3. Und dann sind wir halt in Die Mumie 3.
Wem war das? War das schon mit The Rock oder war das mit Brandon Fraser?
Das war noch mit Brandon Fraser. Und es war aber der dritte Teil. Und also ich bin da tatsächlich. Was?
LOL.
Ah, LOL. Okay. Das sagen die jungen Leute heutzutage. Also. Ja. Und Ich fand die Mumie 1 und 2 fand ich auch gar nicht so schlecht. Das war aber definitiv einer der schlechtesten Filme, die ich je im Kino gesehen habe. Wir sind dann auch, wir sind nämlich zwischenzeitlich auch rausgegangen, um irgendwie zu rauchen. Da haben wir gerade angefangen, als Teenager zu rauchen mit 15 und sind dann wieder in den Film rein. Also so quasi, das war nicht, wir sind nicht nur gegangen, sondern der Film war so egal und es war eigentlich so egal, was da genau läuft. Eigentlich ging es bloß darum, irgendwie halt Zeit zuzuschlagen, dass man halt mal zwischendurch rausgegangen ist und irgendwie was anderes gemacht hat und dann wieder rein.
Krass, ja, aber das ist natürlich auch eine bittere Zeit, so mit 15. Du kannst ja nicht, also vor allem, wenn man dann irgendwie halt nicht in der Stadt, sondern so in der Vorstadt wohnt, da kannst du nicht einfach so, ja gut, dann fahren wir halt ins nächste Kino.
Genau, oder
fahren wir woanders hin.
Du bist dann halt da.
Sondern du bist dann da.
Und musst du hast halt zwei Möglichkeiten. Entweder du fährst mit dem Bus wieder nach Hause.
Genau.
Oder, ja, du nimmst jetzt halt die Mumie 3 mit. von der ich nicht mehr viel weiß, außer dass sie plötzlich nicht mehr in der heißen Wüste gespielt hat, sondern das ist irgendwie kalt auf einmal. Also ich würde sagen, der einzige Unterschied war, den ich noch weiß, der Temperaturunterschied. Dass es plötzlich kalt war. Das Setting war kalt. Mehr weiß ich nicht mehr dazu.
Das klingt, also ich habe keinen dieser Filme von Brendan Fraser da gesehen. Ich habe auch nicht die Mumie mit The Rock, oder der hat dann sowas Ähnliches gemacht. Vielleicht verwechsle ich das auch.
Scorpion King.
Ja, das war das, Scorpion genau. King. Das war sehr ähnlich, genau. Lustigerweise, Brendan Fraser war neulich in einem Scrubs-Podcast, in einem Fake Doctors, Real Friends. Und der kam mir sehr esoterisch vor, der Typ.
Ehrlich?
Ganz lustig, ja.
Aber von dem hat man auch nicht mehr so viel mitbekommen.
Also. Nee, der hat dann, aber ich glaube, das hat einen Grund gehabt. Also nicht, dass der irgendwie seine Karriere verkackt hätte, sondern ich glaube, der war dann, wenn ich mich nicht täusche, gab es da irgendwie Privates, was quasi Vorrang hatte. Mhm. Ähnlich wie bei dem Typ von Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, der Schauspieler.
Wer ist denn das?
Der ja, das war so ein Brillengesicht irgendwie. Und also nicht despektierlich gemeint, der hatte einfach so eine ganz markante Brille. Der spielt doch auch bei hier dieser Star-Wars-Verarsche mit. Wie heißt denn die nochmal?
Spaceballs. Ah, Spaceballs,
ja, genau. Ja, ja.
Ach, der, ja.
Genau. Und soweit ich weiß, hat irgendwie seine Frau oder so Krebs gehabt und dann musste der sich um die kümmern und hat dann quasi seinen Beruf auf Eis gelegt. Irgendwie so war das. Naja, auf jeden Fall, Filme, ich bin auch, glaube ich, nie vorzeitig aus dem Kino raus, aber ich, weil meistens denkst du dir ja, okay, ich habe dafür gezahlt, jetzt will ich den Scheiß auch zu Ende gucken. Aber es gab so ein paar Filme, also wie hieß der? Die Gebrüder Grimm oder so? Ich glaube sogar mit Heath Ledger oder so, da waren wir auch 15 oder so. Und das war entweder Tanzkurs oder das. Und dann sind wir, glaube ich, in die Gebrüder Grimm rein. Und der war so scheiße, der war so unfassbar scheiße. Das war der egalste Film aller Zeiten.
Ja, egal, gleich so würde ich die Mumie 3 auch bezeichnen. Ja. Sehr, sehr egal.
Gleich nach dem Film, wo ich dann eingeschlafen bin, ist mir sonst nie wieder passiert oder so. Aber das war wirklich in Alice im Wunderland mit Johnny Depp. Der war so scheiße. Gott im Himmel. Das war diese Zeit nach Avatar, wo irgendwie alle dachten, okay, wir müssen jetzt ein 3D-Erlebnis machen. Und dann hast du diese Scheißbrillen bekommen. Also 3D ist ja Gott sei Dank echt weg, ne?
Ja, also das ist einfach Glück, weg. Dass ich glaube, es ist jetzt echt, sie haben es lange probiert.
Sie haben es lange,
indem sie zum Beispiel nur Filme nur in 3D gezeigt wurden. Es war wirklich eine Misshandlung eigentlich.
Ja.
Und ich glaube, damit hat die wenigen Leute, die noch gesagt haben, okay, ich lade mir keinen Film runter oder stream den zu Hause, sondern mir ist es wichtig, ins Kino zu gehen. Ich glaube, da haben die nochmal einige verloren bei dieser Zwangsmaßnahme.
Definitiv. Also das fand ich schon auch brutal scheiße, weil Avatar hatte mich schon nicht geflasht. Vielleicht liegt es an meiner irgendwie rot-grünen Farbenschwäche oder so, aber ich fand 3D immer kacke. Und naja, und das macht ja auch noch müde, weil es die Augen so anstrengt. Und dieser Film war so langweilig. Ich bin noch nie in meinem Leben bei einem Film eingeschlafen. Nicht mal, wenn es irgendwie wie so Freitage oder so, wo man sich mit Kumpels trifft und irgendwie 3 DVDs guckt und auf der Couch alle pennen ein. Ich war immer der wirklich alles bis zum Ende geguckt hat. Ich kann das nämlich nicht.
Der Kindsköpf 2 dann doch noch bis zum Ende
schauen
wollte.
Genau.
Aber mir ist aber auch noch einer eingefallen. Und zwar Ocean's 12 tatsächlich bin ich als Kind im Kino eingeschlafen. Weil ich das dieses unendliche Pläne machen und dann irgendwie, die auch völlig undurchsichtig ist, hat mich ermüdet. Die sind vor allem völlig undurchsichtig für das Publikum. Man hat keine Chance nachzuvollziehen. Das ist einfach, man könnte sich irgendwas ausdenken. Also wirklich ist es, und Es sind im Prinzip ist es ja ein Film von 12 Männern in Anzügen, die prominent sind und deshalb ist der Film gut. Also das ist ja so die Begründung dafür, dass das ein toller Film sein soll.
Ja.
Und dann machen die ja auch nichts, außer so ein paar so Sprüche zu klopfen. Also dann kann ich mir auch genauso gut auf so einem Sportsender in so ein Pokerturnier angucken, dachte ich immer.
Ja. Hast du eigentlich Tenet gesehen?
Ja, habe ich gesehen. Oh, haben wir da noch gar nicht drüber gesprochen.
Nee, weil ich glaube, der Film ist richtig scheiße, oder?
Hast du ihn gesehen?
Nee.
Ah ja, okay. Ich bin aus dem Film rausgegangen. Und ich muss sagen, also mit mir hat er emotional nichts gemacht. Es gab, gerade im ersten Teil des Films gab es echt schon spannende Actionsequenzen. Und man wusste ja auch noch nicht, wo das hingeht. Also es gab schon irgendwie, es wurde schon irgendwie eine Spannung aufgebaut. Und das wurde dann für mich einfach nicht, hat für mich einfach dramaturgisch nicht funktioniert. Und viele sagen ja, das ist so kompliziert. Und darauf gibt es ja dann wieder die Erwiderung, naja, im Prinzip muss man nicht genau verstehen, wie das funktioniert. Also wie diese, es geht ja praktisch darum.
Es geht um die Action. Es ist halt ein Actionfilm, der
Es ist ein
halt
Actionfilm, ja, ja. Aber dann habe ich wiederum gehört in der Filmanalyse, in einem Podcast, der von mir ja auch sehr geschätzt ist, habe ich schon mehrfach erwähnt, dass der Film ein Meisterwerk sein soll. Und aus verschiedenen Gründen. Und dass es angeblich um den Klimawandel geht. Und da bin ich dann echt an einen Punkt gekommen, wo ich mir dachte, so, okay, das ist für mich einfach nicht mehr so richtig nachzuvollziehen. Es war einfach, also die zweite Hälfte von dem Film war für mich einfach, hat mich nicht abgeholt. Ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Nichts hat mich da irgendwie. Also das, was man so immer beschreibt als Immersion.
Ja.
Also dass man reingezogen wird und an gar nichts anderes mehr denkt. Ich war in der zweiten Hälfte ständig damit beschäftigt, um zu fragen, so, hä, okay, wie ist das jetzt? Und okay, sicher, irgendwie nicht so geil und so. So richtig. Und dann schon irgendwie auch mal so, ja, es dauert jetzt schon ganz schön lange auch. Wäre es nicht mehr langsam Zeit für, jetzt müsste es auch bald mal vorbei sein. Wie es am Ende ausging, fand ich dann auch überhaupt nicht bahnbrechend, sondern das war dann, fand ich so, könnte auch das Ende könnte auch so in einem Avengers-Film sein oder so. Ja, also wo dann am Ende nochmal sagt, so, ja, wir haben jetzt wirklich gut gekämpft, dass die Welt nicht untergeht und das war, ja, wir haben auch wirklich alles gegeben und dann gibt es noch einen, der sagt so, ja, und ich opfer mich jetzt auch noch, ich stürze mich jetzt noch mit dem Ring in den Vulkan, das ist dann, also es gab keinen Ring und auch keinen Vulkan, was ich meine, so. Ja, ja. Einer, der sich dann nochmal opfern muss, damit die Welt dann irgendwie nicht aus den Fugen gerät und und Männer, die miteinander einchecken und dann weiß ich nicht.
Also quasi wie das Ende von Batman The Dark Knight Rises, wo er dann irgendwie mit der Atombombe irgendwie aufs Meer fliegt und dann ist eventuell am Ende eine Traumsequenz in Paris. Ja.
Nur dass das viel besser, also ich finde, viel, viel besser ist. Also das, genau. Noch viel besser gemacht, aber so in schlecht, das ist das Ende.
Ja, ich muss echt sagen, Christopher Nolan hat für mich mit Inception echt so viel verloren. Das war eine Frechheit, der Film.
Meiner Findest Meinung nach. Du, echt? Du fandest Inception nicht gut?
Ja, nee, also wirklich, diese Prämisse ist so genius. Und dann sind die Träume, was sind das für Träume? Das ist alles so lame, Alter. Mhm. Und dann diese, und wo ich dann wirklich, wo ich am liebsten, das war halt das Ende. Aber wenn das früher gekommen wäre, wäre ich aufgestanden und rausgegangen. Bei dem Moment, wo sie auf diesen scheiß Kreisel filmen, für den letzten Volltrottel. Übrigens, wir wissen nicht, ob er, also ist es ein Traum, ist es kein Traum, je nachdem, wie lange dreht sich der Kreisel und dann ist es schwarz und dann so, offenes Ende, okay. Ah, und jetzt können wir darüber rätseln, ob es ein Traum war oder nicht. Und das ist mir scheißegal, ob es da, also wirklich, ich habe danach noch so viel gelesen, ja, nein, es ist safe, ein Traum, weil, und er hat den Ring und bla, und irgendwie sowas von seiner Frau. Und es geht mir alles so am Arsch, weil der Film war so, das war so eine Gemeinheit. Hat mich komplett aufgeregt. Und da habe ich gemerkt, okay, Christopher Nolan will da irgendwie diesen kunstmäßigen Mindfuck à la David Lynch, aber hat's halt, kriegt das nicht hin irgendwie. Und das ist dann doch zu groß irgendwie, zu Blockbuster-mäßig und muss dann zu auf die Nase gebunden sein alles. Mhm. Und bei Tenet irgendwie hatte ich dasselbe Gefühl.
Aber den hast du doch gar nicht gesehen. Wie kannst du denn
Weil Gefühl der Trailer sah genauso aus. Der Trailer hatte teilweise irgendwie genau die gleichen Szenen, wo irgendwie Gänge irgendwie sich drehen und so. Und nur, dass halt nicht das sich dreht, weil sie ein Traum sind, sondern eben, weil es irgendwie rückwärts abgespielt
wird. Klar, es ist erstmal die, irgendwie ist es, die Ähnlichkeit ist natürlich, dass es so eine Prämisse gibt, dass man eben Dinge durch die Zeit zurückschicken kann. Also, es gibt quasi, die Prämisse ist ja, Waffen können durch die Zeit zurückgeschickt werden, aber auch zum Beispiel, man kann selbst auch dann sich, also genau, wie es genau versteht, wie funktioniert, weiß keiner, aber man kann irgendwie in die Nahe, also man kann irgendwie in die Vergangenheit, man kann Sachen von der Zukunft in die Vergangenheit schicken und man kämpft quasi und deswegen, hat meine Wolfgang Schmidt dann eben auch, dass es eben um den Klimawandel geht. Man kämpft quasi in der Jetztzeit dagegen, also die Zukunft greift einen quasi an. Aber es ist natürlich ein bisschen, es ist natürlich schon sehr interpretiert. So.
Ja.
Und dann ist es halt irgendwie. Es geht aber einfach irgendwie nicht so richtig auf, weil man, ich finde, bei was Inception halt besser gemacht ist, man versteht diesen Mechanismus noch eher. Also natürlich ist es so auf dieses Mindfuck-Ding angelegt, aber man versteht noch eher, wie das funktioniert, dass man.
Aber wer träumt denn so langweilig? Jetzt mal wirklich. Wahrscheinlich. Wer träumt denn so langweilig?
Also ich habe
dir alles erträumen.
Das gar nicht so langweilig.
Du kannst dir alles erträumen und er träumt sich ein Auto und eine Maschinenpistole. Warum erträumt er sich kein fucking Race-Panzer und irgendwie, weiß ich nicht, so ein Blitzdings von Man in Black oder keine Ahnung.
Das stimmt.
Also irgendwas, betrachtet. Das ist irgendwie alles so konform, das geht mir alles, fand ich alles irgendwie lame und irgendwie Christopher Nolan scheint ja ziemlich selbst von sich überzeugt zu sein, dass er irgendwie da die coolsten Mindfuck-Filme aller Zeiten macht, aber sowas turnt dann irgendwie ab. Also ich habe mir wirklich alles zu diesem Film reingezogen, zu Tenet. Also quasi Sekundärliteratur, wenn man so möchte.
Ja.
Und
das langt ja auch bei manchen Filmen, mache ich
das. Ja, genau, auch so. und das habe ich viel lieber gemacht, als mir den Film anzuschauen, weil der Film hätte mich safe aufgeregt, weil es irgendwie, weil das, so wie ich das mitbekommen habe, ist es eben gerade an dieser Schwelle ziemlich lame Story eigentlich. Irgendwer braucht irgendwas und muss das irgendwie holen, um irgendwas zu verhindern.
Genau. Und, also so ein klassisches Bombe entschärfen Ding. So.
Genau. Mit aber diesem Twist, dass irgendwie Zeitreise drin ist, den man nicht verstehen kann.
Ja.
Wo die Charaktere sagen, dass es nicht schlimm ist, dass du es nicht verstehst, aber Christopher Nolan dann irgendwie in Interviews sagt, ihr werdet es alle nicht checken, weil es ist einfach zu krass so.
Ja. Yeah.
Aber es macht schon Sinn, aber ihr werdet es nicht checken. So.
Genau.
Und so, irgendwie so.
Auch schon eine sympathische Haltung dazu.
Genau. Und dann denke ich mir so, wie gesagt, dann gib mir die Spielregeln oder sei wirklich so anarchistisch, dass es keine Spielregeln gibt. Und flash mich dann dadurch.
Aber ich bin mittlerweile mit Filmen, gerade wenn die von Regisseuren kommen, die irgendwie einen großen Namen haben, da bin ich echt so verunsichert manchmal, nachdem ich die gesehen habe, weil ich denke mir dann, ja, gut. Also entweder, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Also entweder ich bin dumm und habe es einfach nicht gecheckt, oder der Film ist wirklich schlecht. So, also es gibt eigentlich nur die zwei Möglichkeiten. Entweder ich habe es nicht verstanden, Und deswegen funktioniert das für mich nicht. Oder der Film ist wirklich einfach nicht gut. Und deswegen funktioniert das für mich nicht. Und gerade natürlich bei großen Namen, also sagen wir zum Beispiel, keine Ahnung, jetzt dann vielleicht auch David Lynch oder so, weil du den erwähnt hattest, oder in dem Fall Christopher Nolan, da neigt man natürlich schon dazu, dann erstmal zu sagen, ah, okay, na gut, aber das ist ja der große Christopher Nolan. Der wird sich da schon was dabei gedacht haben, oder? Und da merke ich manchmal, so, was Regisseur betrifft, finde ich schon irgendwie so sehr autoritätshörig.
Ja,
also wenn so ein großer Name was rausbringt, dann denke ich mir so, ja, aber kann das wirklich so schlecht sein? Jetzt muss ich erstmal abwarten, was andere Kritiker, erstmal direkt nach dem Film
ist ja
noch
ganz
keine
normal.
Eindeutige Meinung äußern.
Ja, so, es ist ja ganz normal, dass Filme irgendwie, also dass Regisseure auch so Ups und Downs haben. Zum Beispiel Dunkirk wiederum fand ich eigentlich ganz okay. Interstellar fand ich, also hatte schon sehr emotionale Sequenzen. All in all fand ich es aber auch eher so, geht so. Und genauso bei Quentin Tarantino. Da fand ich irgendwie Inglourious Basterds und Django fand ich schrecklich.
Oh, wirklich?
Und The Hateful Eight fand ich eigentlich ganz cool. Und jetzt auch Once Upon a Time in Hollywood fand ich eigentlich auch cool.
Interessant. Also da gibt es, glaube ich, viele Leute, die das anders sehen, aber...
Ja, weil das alles Idioten sind.
Ah ja, okay. Also ja. Ich fand, ja, also ich mochte...
Aber wer sind denn die großen Namen, die quasi in 20 Jahren so gehypt werden wie jetzt? Eben Christopher Nolan, David Lynch oder Quentin Tarantino. Wer sind denn jetzt so diese...
Ich glaube, die kennt man einfach noch nicht so als... Also kennen einfach nur so ein paar richtige Filmgeeks mit Namen.
Wahrscheinlich.
Und wir kennen die dann auch, also so, ah, den Film habe ich gesehen. Ah, jetzt hat er irgendwie seinen dritten Blockbuster rausgebracht. Okay, jetzt kann ich mir den Namen merken.
Ja, irgendwie so.
So wird es dann sein. Da ich habe übrigens zwei aktuelle Filme auf Netflix gesehen, die ich vielleicht mal ganz kurz ansprechen würde. Und zwar erst eine, I'm Thinking of Ending Things.
Okay.
Ein Anschlag aus THs. Und ich weiß nicht, ob du von dem gehört hast.
Nee, gar nichts.
Der handelt davon, dass ein Paar fährt zu den Eltern von ihm zum ersten Mal. Und das ist einfach eine lange Autofahrt. Und sie hat aber die ganze Zeit quasi so innere Monologe. Und am Anfang erfährt man quasi, dass sie halt darüber nachdenkt. So denkt man zumindest zuerst, dass sie eben die Beziehung beenden will.
Aha.
Und der Trailer sieht so aus, als würde das sowas werden wie in die Richtung wie Get Out. So quasi so ein bisschen so Horrorfilm, ein bisschen so eine Mischung aus Get Out und Wes Anderson Film. So.
Ja.
Übrigens von Charlie Kaufman, derjenige, der mal auf Deutsch heißt der Vergissmeinnicht, glaube ich. Auf Englisch heißt der The Eternal Sunshine of Mice.
Ja.
A Spotless Mind, glaube ich, ja, mit Jim Carrey. Und genau, und dann war es aber so sehr, sehr schräg und am Ende dachte ich mir auch so, wow, okay, also das war irgendwie so ein bisschen, das Ende war so sehr so David Lynch, also ein bisschen so David Lynch gewollt, aber nicht so richtig gekonnt, so.
Okay.
Und der Film hatte so einige, finde ich, nicht schlechte Ideen und hat das dann, und der musste, es ist echt ganz interessant, kannst du mir mal einen Trailer anschauen. Okay. Also von dem habe ich mir viel erhofft und es war dann nichts. Ein anderer Film, fand, der auch richtig gut aussah und der meiner Meinung nach auch richtig gut war, ist The Devil All the Time. Den kann ich wirklich sehr empfehlen. Da geht's worum geht's? Es geht um einen Jungen, der quasi so eine Art, es ist quasi ein spielt in den USA, irgendwo in den Südstaaten, in so Käfern auf dem Land. Es ist so ein bisschen Redneck-mäßig. Also,
mit Robert Pattinson.
Genau,
Robert den mag Pattinson ich sehr spielt gerne, so einen, übrigens.
Ja, mit, ja,
ich weiß nicht wieso, aber der irgendwie finde ich den cool.
Der ist so ein Prediger.
Mhm.
Und also das ist ein Prediger und es geht so um verschiedene düstere Charaktere und es gibt zum Beispiel auch so ein paar, die sind Serienmörder und immer in Ausschnitten, also für diese verschiedenen Figuren und man weiß erst nicht so richtig, okay, was haben die miteinander zu tun und diese Verbindungspunkte, die sieht man quasi im Laufe des Films und es ist irgendwie so eine Art, es ist teilweise sehr gewalttätig, sehr, es ist tolle Schauspieler, macht Spaß zuzuschauen, wenn man irgendwie auf sowas besteht wie No Country for Old Men oder so.
Oha.
Oder so.
Oha.
Ich glaube,
Robert Pattinson hat noch eine richtig coole Karriere vor sich,
glaube ich. Ich glaube auch. Man könnte meinen, dass er schon sehr, sehr erfolgreich war, aber ich glaube tatsächlich auch, dass er noch richtig geile Filme machen wird, auch, ja.
Nee, weil irgendwie mit Twilight angefangen und dann so, habe ich auch lange gedacht, okay, ich mag den nicht. Aber irgendwann ist mir schon aufgefallen, okay, irgendwas hat der. Jetzt bin ich gespannt, der soll ja den neuen Batman spielen.
Ja.
Und ich glaube, daran liegt viel, wie jetzt die weitere Karriere ist.
Daran liegt viel, ja.
Doch, ja, ist so.
Nee, auf jeden Fall.
Weil der hat jetzt auch so viele so Kunst, oder sag ich mal so, der hat auch hier The Lighthouse, oder wie der heißt. Also,
den müssen wir auf jeden Fall noch anschauen, der soll auch richtig gut sein.
Genau, also eher so Er hat sich halt ferngehalten.
Filme von so mit etwas fetten, künstlerischem Anspruch,
genau, und das ist ja auch nicht verkehrt. Und er hat sich ferngehalten von wieder so Twilight-Geschichten oder eben so Marvel und Avengers-Kacke. Jetzt macht er halt den Batman und da bin ich eben gespannt, was ihn dazu geritten hat. Vielleicht weiß er mehr, ob das so ein düsterer, und so wie die Trailer ja ausschauen, ist es ja auch ein ziemlich brutaler Batman. Mhm. Und das könnte natürlich cool sein.
Kann aber auch super schädigend sein.
Kann eben aber auch super schädigend sein.
Zum Beispiel George Clooneys Karriere hat, weiß ich nicht, aber würde ich mal behaupten, hat vielleicht das nicht so gut getan, Batman zu sein. Ja. Und ob das Ben Affleck jetzt wirklich beliebter gemacht hat, mag ich auch zu bezweifeln.
Genau, wobei Ben Affleck ja nie, also den habe ich jetzt, also er war immer riesig irgendwie, aber der hatte ja nicht so diese Ambitionen meiner Meinung nach, korrigier mich, wenn ich da falsch liege, aber der, also seltener solche Sachen wie eben The Lighthouse oder sowas gemacht.
Genau,
der
ja ich glaube aber, schon vielleicht ist es auch einfach, ich glaube, das ist tatsächlich ein Ding, das man wahrscheinlich einfach als Schauspieler auch total weiterbringt, auch solche Projekte zu machen und vielleicht einfach, was die Leute auch einfach gerne machen, weil du siehst ja, es ja bei allen wirklich, wirklich genialen Schauspielern, dass die natürlich machen die A-Movies und da wirst du wahrscheinlich dann halt einfach auch richtig abcashen und ich glaube, es ist sicherlich auch eine Frage, einfach relevant zu bleiben. Mhm. Aber die dann trotzdem immer, wenn du das mal auf Wikipedia irgendwie deren Filmografie durchschaust, die dann immer wieder irgendwie zum Beispiel Natalie Portman oder
so kleinere Sachen machen oder
so
was?
Kleinere Sachen machen,
ja, auch, das
obwohl
ist ja,
die
das
definitiv A-Stars sind.
Ja, das ist ja So quasi so eine alte Taktik, um Geld zu verdienen als Schauspieler. Du machst halt hin und wieder, machst du eine große Produktion, da kannst du dann vielleicht 2 Jahre leben und derweil halt irgendwie kleinere Sachen machen, aber auf die du halt mehr Bock hast. So.
Ja.
Also das hat ja auch John Cleese so gesagt, dass er immer mal wieder irgendwie halt blöde Werbung gemacht hat, um halt seine Passion quasi zu finanzieren, was halt lustige Comedy-Blödelei waren, die sich halt nicht gerechnet haben zu der Zeit. Genauso, ich glaube, Moritz Bleibtreu macht das auch so wohl, also dass er auch immer mal wieder doch dann in kleineren Produktionen mitspielt, obwohl der ja in Deutschland quasi eigentlich ein absoluter A-Schauspieler ist.
Ja, wobei, ich glaube, der ist einfach, ich habe nur ein Interview mit ihm gesehen, da hat er gesagt, er ist einfach nicht so fleißig wie andere.
Das kann auch sein.
Aber das war zu der Zeit, da war der noch ungefähr genauso groß wie Matthias Schweighöfer oder Till Schweiger oder so.
Ja.
Das war noch so, zu der Zeit, da gab es noch MTV Home.
Habe ich
ein Interview mit ihm gesehen. Ja. Gesagt, er ist einfach nicht so fleißig wie die. Also er
ist ja auch sympathisch, ja.
Ja, genau. Also er könnte natürlich mehr machen und so, aber irgendwie.
Ja.
Das langt dem, also das, was er macht, das langt dem irgendwie so an Pensum. So.
Was ich überhaupt nicht verstehe, der Michael Fassbender, der hatte vor 2-3 Jahren oder so ein Überhype, der ist einfach weg. Der ist einfach weg. Ja, Michael Fassbender, der hat irgendwie in so vielen Filmen mitgespielt vor 2-3 Jahren oder so. Dann Assassin's Creed und dann irgendwie gar nichts mehr. So habe ich das Gefühl. Und der hatte
das nämlich daran irgendwie, dass die Leute dann, sind die dann entweder für die Filmproduktion, sind die dann verbrannt, wenn man die zu viel gesehen hat?
Und vielleicht,
keine Rolle,
das kann schon
eine
sein.
Eine eigene Entscheidung, dass die sagen, okay, ich habe jetzt richtig viel
abgecashed. Das würde mich mal interessieren.
Jetzt mache ich mal ein paar Jahre nichts oder so.
Weil irgendwie, der hatte nämlich zum Beispiel dann auch so einen Kunstfilm, wo ich mir gedacht habe, okay, crazy, wieso macht denn der da mit? Frank, wo er irgendwie den ganzen Film lang eine Maske trägt. Also wahrscheinlich war es gar nicht. Aber der hatte Steve Jobs, Macbeth, X-Men, Assassin's Creed. Ja, und jetzt irgendwie 2000. Ja gut, okay, der hat jetzt nichts gemacht, aber
keine A-Movies.
Ich habe nichts mehr so von ihm mitbekommen. Und 2015 eben war der relativ groß.
Ja. Ja. Ich wollte noch eine Sache sagen, weil eben dieser Charlie Kaufman-Film, von dem ich vorhin erzählt habe, I'm Thinking of Ending Things.
Ja.
Schon Zungenbrecher, oder?
Sehe ich dazu. I'm Thinking of Ending Things, ja.
Dass der hat mir irgendwie, da der Trailer mir wirklich was anderes suggeriert, als ich dann bekommen habe, so ein bisschen.
Und ist es gut oder ist es schlecht?
Das weiß ich eben nicht, weil mit Tenet ging es nämlich auch so, weil auf Tenet hatte ich total Bock, weil ich dachte, dass das halt wirklich so eine. Ich dachte, die Prämisse ist eine ganz andere. Ich habe das überhaupt nicht gecheckt mit dem das ist ein Zeitreisefilm. Ich habe mir vorher nichts dazu durchgelesen. Ich kann nur den Trailer. Und der Trailer beginnt nämlich so, dass er sagt, dass quasi ein älterer Mann sagt zu ihm, ich gebe ihm nur ein Wort, Tenet. dieses Wort mit viele Türen öffnen. Manchmal die guten, manchmal die falschen. Und ich dachte, es geht wirklich darum, dass quasi ein Geheimagent nur mit diesem Wort ausgestattet wird und in verschiedenen Situationen, in denen er nicht weiterkommt.
Tenet sagt.
Genau, Tenet sagt, weil er denkt, das ist ein Codewort, das ihm vielleicht helfen könnte oder nicht. Und dann passieren unvorhergesehene Dinge.
Ja.
Und das fand ich eine super coole Prämisse für den, ja, für den Film. Ich dachte, ja, da haben wir wirklich viel davon versprochen. Und weil der Trailer genauso beginnt, dachte ich auch, naja, das wird eine große Rolle spielen. Würde ich ja auch so machen, wenn ich einen Film machen würde, der so beschrieben ist, wie ich das gerade habe, dann würde ich genauso den Trailer anfangen. Aber nein, ja, ja, darum ging es nicht. Also so gesehen etwas enttäuscht. Aber auf jeden Fall besser als die komplette Geschichte des Films zu erzählen. Weil das ist nämlich auch ein Riesenproblem. Ich schaue mir momentan die Acting Masterclass an von Natalie Portman. Und da erzählt sie von einem Film, den sie gemacht hat, der heißt Brothers.
Mhm.
Und da dachte ich mir, aha, interessant, schaust du dir mal den Trailer an. Und dann habe ich mir den Trailer angeschaut und es passiert Folgendes. Also sie, es kommt gleich am Anfang, in dem Trailer kommt raus, aha, ihr Mann ist ein Soldat und offensichtlich tot. So. Und dann gibt es wohl einen Bruder von ihm und der unterstützt sie dann und es sieht irgendwie alles so nach einer Liebesgeschichte aus und so. Und dann ist der Eindruck eben, also die Frau hat natürlich auch Kinder, gespielt von Natalie Portman, und der Mann, also der Bruder, Jake Gyllenhaal, die beiden verlieben sich dann ineinander, was ja irgendwie auch ein bisschen tabu ist. Und so, okay. Und dann passiert Folgendes, dann ruft aus dem Krankenhaus plötzlich an der Mann, der offensichtlich irgendwo sich versteckt hat oder so im Krieg und dann eine Bombe abbekommen hat und jetzt auf einmal aufgewacht ist. Aus dem Koma.
Ja.
So. Und das wäre, finde ich, ein super Moment, um den Trailer zu beenden. Was aber passiert ist, es wurde quasi die komplette weitere Geschichte des Films erzählt. Und zwar, dass er dann zurückkommt, dass es natürlich erstmal komisch ist. Es wurde sogar erzählt, dass er dann rausfindet, dass dann die beiden zusammen sind. Es wurde erzählt, dass in dem Trailer, es wurde erzählt, dass die beiden sich offensichtlich dann dafür entschieden haben, zusammenzubleiben, obwohl der Mann wieder da ist. Es wurde dann auch erzählt, dass er anfängt, sich super creepy zu verhalten.
Hey, wie lang ist denn der Trailer?
Der Trailer hat eigentlich eine normale Länge. Aber ich denke mir, also bis du das alles erzählt hast, was ich jetzt gemacht habe, in einem normalen Spielfilm, was würdest du erschätzen, bei welcher Minute ist man da?
Keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Also ich würde schätzen, bei Minute 40, 80 45, und dann bleibt doch irgendwie 10 Minuten Zeit für den Rest.
Ja.
Also dementsprechend Trailer,
Okay.
Es ist so ein Ding, wo ich sagen würde, so, ich glaube, der kann man
und was, falsch ganz machen. Ganz kurz, was hat Natalie Portman über den Film gesagt in ihrer Acting Masterclass?
Sie hat darüber gesagt, dass sie irgendwie so kleine Sachen einbaut, immer um den, die nicht im Skript stehen, um den Charakteren mehr Tiefe zu geben. Und sie hat halt überlegt, okay, sie ist halt eine junge Witwe von einem Soldaten, der getötet wurde und steht halt unter einer Menge Druck und deswegen ist sie so eine obsessive Joggerin.
Ah, okay.
Und das war so eine Sache, die hat sie quasi selber mit reingebracht und die stand nicht im Skript. Wobei ich sagen muss, dass alle Tipps von Natalie Portman, glaube ich, Dinge sind, die du dir nur leisten kannst.
Wenn du Natalie Portman bist.
Wenn du Natalie Portman bist und wenn du nicht irgendwie am Anfang stehst von einer Karriere als Schauspieler.
Ja, vor allem, wie soll das denn ausschauen? Also, so im Skript steht drin, Natalie Portman chillt auf der Couch und macht sich Gedanken. Und dann sagt Natalie Portman, nein, wir machen einen Außendreh, ich will joggen gehen, ich jogge durch den Wald. Und so, nein, Natalie, wir haben hier dieses Haus gemietet, wir können nicht in den Wald. Ja gut, dann bin ich halt raus. Und so, okay, Natalie, dann bist du halt eine Joggerin.
Natalie, sollst du in der Szene, sollst du eigentlich ein Kleid tragen. Ich trage Joggingklamotten.
Ich jogge dahin. Ist mir scheißegal. Nee, Natalie, dein Lover holt dich ab. Nein, ich jogge zu ihm. Das passt einfach zu meiner Rolle.
In der nächsten Szene sollt ihr beide essen gehen. Nee, wir gehen zusammen joggen.
Hallo, ich bin Natalie Portman. Schau mich an, ich gehe joggen.
Ja, genau, solche Sachen. Ja. Aber es sind so sehr viele Entscheidungen, die sie einfach so trifft irgendwie. Und dann muss halt das Studio, sagt dann wahrscheinlich, okay, gut.
Naja gut, wenn Natalie das will, dann...
Dann machen wir das so.
Ja, dann schreibt das um. Genau. Oh Mann, ich bekomme Hunger.
Wie?
Ich bekomme Hunger. Ich sag's, wie es ist. Ja, wir haben jetzt tatsächlich einen Filmpodcast gemacht, ungewollterweise.
Wir haben heute ungewollt einen Filmpodcast gemacht. Ist aber nicht schlimm, oder?
Ich hoffe nicht, das kommt passiert. Einmal im Monat ist mir das schon mal aufgefallen, dass wir so immer wieder so Undercover-Film-Podcasts machen. Das finde ich aber auch immer wieder cool. Also mir macht das immer wieder Spaß. Weil ich schaue ja keine Filme. Ich konsumiere nur quasi
Rezensionen.
Ja, ich konsumiere quasi nur die Sekundärquellen dazu. Und weiß ich nicht. Ich schaue gerade The Crown. Das kann ich sehr empfehlen. Ist jetzt nicht der allerneueste Shit, aber
echt? Überraschend. Findest du das gut?
Ich finde das überraschend geil. Erklär mal ganz kurz,
um was es geht.
Naja, also ich habe gedacht, es geht um eine Queen in England.
Ja.
Und zwar um irgendeine. Also ja. Kann auch im Mittelalter oder 18., 17., 18. Jahrhundert sein.
Das stimmt aber nicht.
Genau, es geht nämlich um die Queen.
Um die, die
jetzt heute auch noch lebt.
Ja.
Und es spielt halt in England. Das macht schon mal einiges aus, weil die Bilder eben so nicht so amerikanisch irgendwie alles poliert ist, sondern alles ein bisschen grau, ein bisschen trist. Die Sprache ist wunderschön. Man weiß gar nicht, das sind wirklich zwei verschiedene Sprachen eigentlich. Dieses British und das amerikanische Englisch. Und es ist so schön, dieses British English zu hören.
Und da finde ich dieses Südstaaten, also ich finde zum Beispiel das amerikanische, dieses richtige Südstaaten-amerikanisch, finde ich auch schon wieder geil.
Ja, also, verstehe ich, aber halt nicht dieses California, L.A.,
das ist furchtbar.
Whatever. Ja, also, ja. Sowas kotze ich halt sofort. Ich finde das halt, ich bin nicht der Royal-Typ, das ist mir eigentlich relativ egal, aber irgendwie schafft es die Serie. Also ich hatte in der zweiten Folge so einen maximalen Gänsehaut-Moment, das war wirklich der Wahnsinn. Das war richtig, richtig gut gemacht. Und die Serie ist ja auch nicht gewalttätig oder so. Also es ist ja relativ unspektakulär. Aber trotzdem ist es irgendwie, haben die das geschafft, so episch und so spannend zu machen. Auf so einer, aber menschliche Beziehungsebene. Also dass da, und wahnsinnig gute Musik, die da natürlich auch nochmal sehr schön mit reinspielt. Und es bringt dir halt diesen Beruf Queen voll nahe. Und das checkt man so gar nicht, was das eigentlich. Also ich habe mir zumindest nie Gedanken darüber gemacht, weil es mir irgendwie so ein bisschen egal war. Aber vor allem halt in der Nachkriegszeit war das dann doch noch eine andere Geschichte. Und es zeigt dir erst, dass dass diese Royal Family, die ist nicht nur Blödsinn.
Ja.
Also ich habe mir so während der Serie.
Es ist einfach ein bisschen aus der. Es ist ein bisschen aus der Zeit gefallen einfach.
Ja, aber pass mal auf.
Noch nicht so lange einfach.
Ja, 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 aber pass mal auf, irgendwie, das wird dir da auch so klar, dass an dieser Familie, das ist so eine Beispielfamilie. Und wahnsinnig viel gesellschaftlicher Diskurs findet über diese Beispielfamilie statt. Wenn da jemand eine Affäre hat mit einer Frau, die schon mal verheiratet war und geschieden ist, dann wird das quasi, dann passiert das bei der Royal Family in echt und darüber wird berichtet und anhand darüber, wie berichtet wird, bildet sich ja in der Gesellschaft quasi eine Meinung darüber, wie soll ich da jetzt dazu stehen, wieder verheiratet oder geschiedene Liebesbeziehungen, wie stehe ich dazu, und das wird dann quasi in den Medien ausgefochten und Leute machen sich ein Bild und sagen dann, nein, die sollen sie doch zu ihrer Liebe stehen, scheiß doch jetzt mal auf die Kirche und so.
Also das finde ich, wenn es die Serie schafft, das dann auch so einzufangen, dann finde ich das, dann hört sich das doch sehr gut an. Also.
Wahnsinn, doch, wirklich. Ja. Und das war irgendwie so ein Gedanke und das war mir nie klar, dass anhand dieser Familie wahnsinnig viel, also es ist zum Beispiel, also ich habe jetzt, bin jetzt in der Mitte, zweite Staffel und bis jetzt kam zum Beispiel noch kein Fall von Homosexualität oder so. Und das ist, glaube ich, also wenn das mal in der Royal Family passiert, dann ist wirklich ein großer Schritt gemacht, weil das wäre, glaube ich, absolut verrückt.
Ja, wobei, absolut also ich verrückt. Glaube ehrlich gesagt, dass sich da wahrscheinlich momentan, ich glaube, dass dadurch, dass jetzt dann irgendwie dieser ein Harry, glaube ich, jetzt mit Meghan Markle, dass die beiden sich jetzt quasi da so verabschiedet haben.
Ja, das gab es ja auch schon mal zum Beispiel. Wusste ich gar nicht. Das wusste ich gar nicht. Der König nämlich vor der Queen.
Der Bruder von ihr, der Bruder von ihm. Das war nämlich der King's Speech, um bei Filmen zu bleiben.
Richtig, genau.
Der gestottert hat, dessen Bruder hat sich verabschiedet.
Richtig, der hat sich nach einem Jahr Regentschaft als König, weil er sich eben auch verliebt hatte in eine Nicht-Adelige oder so, hat er dann gesagt, nee, dann ich bleib bei der Liebe und so. Und dann hat er irgendwie fast die Monarchie damit über den Haufen geworfen quasi. Ja. Und genau, das ist halt auch so ein Fall, wo dann quasi auch natürlich wieder. Also es ist immer so, wie stehst du dazu? Bist du konservativ und sagst, nein, nein, das war schon immer so? Oder sagst du halt, nein, okay, wir brauchen, also es ist auch ein bisschen Neuheit, also sei doch mal nicht so verklemmt und öffne dich doch diesem Ganzen und sag, okay, dass es schön ist, dass der doch seine Liebe gefunden hat und dann soll der halt auch diesen Quatsch da auch mal ruhen lassen.
Aber das Problem ist ja quasi, dass eigentlich diese Königsfamilie hat, dass wenn die quasi liberal sein wollen und auch ein bisschen zukunftsorientiert und das vorleben und dann sagen, auch um als Beispiel zu dienen, dass du weltoffener, liberaler und zukunftsorientierter die sind, desto mehr müssen die sich eigentlich die Frage stellen, braucht's oder ist das überhaupt noch zeitgemäß und braucht das uns überhaupt noch? Also das heißt, wenn die sich quasi, wenn die ein positives Vorbild sind, nähern die sich immer mehr der Situation an, dass sie sich eigentlich selbst abschaffen müssen.
Ja, das stimmt.
Und das ist eine total schwierige Situation, oder?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und das wird dir irgendwie alles erst klar, wie krass das doch alles ist. Da ist quasi ein kleiner Geheimdienst in dem Buckingham Palace, der quasi so die Mitarbeiter abcheckt, was läuft bei denen irgendwie, gibt es da eine Scheidung, wie wirkt sich das auf die Royal Family aus und so. Und dann gehen die zu diesen Leuten hin und sagen, ach, bleib doch lieber doch zusammen und so. Das ist auch ein bisschen gemein auch. Und aber halt dieser geschichtliche Aspekt ist aktuell mega spannend. In der ersten Staffel geht es noch viel um Churchill, der spielt da eine sehr große Rolle und der war ja auch eine wahnsinnig interessante Gestalt. Das war mir so gar nicht klar und habe ein bisschen was über den gelesen. Und und eben dann die Queen in dieser ganzen Geschichte, die dann quasi sagt, die wird an einer Stelle wird sie so gefragt, ja, was machst du denn jetzt, Queen? Und dann sagt sie so, ja, nichts. Das ist ja mein Beruf. Nichts. Und das ist irgendwie super crazy irgendwie. Also ich bin 100% überzeugt, das ist mal was ganz anderes. Es kommt ohne diese ganzen serientypischen Gewaltakte irgendwie aus, sondern schafft es irgendwie einfach eine geile Geschichte zu erzählen, dabei Geschichte zu vermitteln und irgendwie fand ich das mega.
Geil. Ich finde es auch mega, dass wir heute ist Tag der Empfehlungen. Also von mir nochmal an der Stelle, will ich es nochmal sagen, The Devil All the Time. Der junge Hauptdarsteller ist auch wirklich super. Alle Schauspieler in dem Film sind eigentlich super. Es geht viel um Gott. Es geht um moralische Vorstellungen, es geht um Rache, es geht um Serienmörder, es geht, ich glaube, eins der Hauptthemen ist tatsächlich so Religion, was gibt es einem, was, und Tod und Drama. So, und, und cooler Südstaaten-Twang.
Twang, okay. dann kommen wir zur Rubrik, oder?
Kommen wir zu unserer Rubrik und zwar nennt sich diese, dumme Frage, aber. Und wir hatten ja letzte Woche gefragt zum Thema Magic-Karten.
Ja.
Jetzt muss ich mich nur mal ganz kurz hier anmelden. Hast du die Frage gerade schon offen?
Ich habe sie offen, okay. Ich lese sie nochmal vor. Wie wertvoll sind noch alte Magic-Karten? Hey Leute, ich habe noch Magic-Karten, die sind so 15 bis 16 Jahre alt. Sind die denn noch besonders wertvoll? Ich habe zum Beispiel Phage the Untouchable. Die war damals schon recht selten, kann ich mich erinnern. Was sind eure besten Magic-Karten und ist Magic eigentlich noch angesagt? Tja, und dann haben wir zwei tolle Antworten bekommen, weil du es in deiner Quarantäne nicht geschafft hast, diese Frage sauber zu stellen und irgendwie, dass wir, oder und rechtzeitig, aber mein Gott, du warst krank. Na gut. Ja, so, eben. Ein Community-Experte hat sich gemeldet zum Thema Magic und er ist Community-Experte im Thema Liebe und Beziehung. Na gut, was sagt er denn so? Magic ist immer noch angesagt. Ob deine Karten wertvoll sind oder nicht, hängt vom typischen Faktoren ab. Wurden sie benutzt? Sind sie abgegriffen, abgeknickt, haben sonstige Gebrauchsspuren? Sind sie leicht ausgeblichen oder verkratzt? Das wäre alles eine Wertminderung. Mhm. Und dann kommt es auf die Karte an sich an. Es gibt welche, für die man nur ein paar Cent bekäme. Es gibt welche, die richtig wertvoll wären.
Nennt ihr auch ein Beispiel, was richtig wertvoll ist? Also
ich weiß gerade nicht mehr, wie die Seite heißt, auf der Mann mit Doppel-N ab und an sich die angebotenen Karten aus aller Welt anschaut. Ich werde ihn aber heute Abend mal fragen. Okay. Na gut, ich sag mal danke und hilfreich, wenn er sich da heute Abend diese Mühe macht.
Ja,
ich auch. Und dann gibt's noch den sautollen Tipp. Gibt den Kartennamen in Google ein, schreibt das Wort Price oder Preis dahinter. Fertig, genau. Ja, danke.
Ja, das habe ich nämlich mal gemacht und da war ich dann schon enttäuscht etwas.
Ja, ich weiß nämlich, Magic findet mittlerweile digital statt. Es gibt ja jetzt Magic, the Magic Arena oder sowas.
Ach so.
Und das ist quasi eine App und ein Programm über Steam, kannst du das runterladen und kaufst dir dann virtuelle Packs und so.
Ach, das muss man sich auch kaufen dann. Also es langt nicht quasi, dass man sich das Spiel kauft, man muss sich das dann auch nochmal virtuell kaufen.
Du kannst es, es ist halt so das klassische neumodische Free-to-Play. Ich glaube, es kostet nichts an sich, das zu spielen.
Ja.
Und du kannst auch ohne einen Cent auszugeben spielen, aber eben kannst du auch aber eben mit echtem Geld. Aber irgendwann kommst
du an deine Grenzen, weil du gegen
Spiele spielst. Ja, das weiß ich nicht.
Achso.
Das weiß ich nicht. Also das, ich habe das Prinzip kenne ich von Hearthstone, dem Blizzard-Spiel mit Karten.
Das ist ja eigentlich so sehr ähnlich auch.
Ja, ja.
Ich glaube, es ist wahrscheinlich sehr von Magic auch inspiriert gewesen.
Ja, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall auch nur eine Cash-Cow, um halt Geld zu scheffeln. Ja, ist so.
Ich glaube, das ist einfach ein Spiel, was sehr viele Leute gerne mögen, oder?
Nein, es ist einfach nur dafür da, um nein, Geld zu machen.
Die Leute hassen
also
es.
Wirklich.
Die Leute hassen es.
Nein, die Leute mögen es, irgendwie für so Blödsinn Geld auszugeben. Ich habe auch ein bisschen Geld rein investiert, aber nicht viel, vielleicht 30 Euro insgesamt.
Okay, ist aber auch nicht nichts.
Ja, ist nicht nichts, aber das war auch sehr spät dann. Also ich habe das sehr früh gespielt und sehr lange auch und habe keinen Cent ausgegeben und hatte wirklich eigentlich die besten Karten so lange Zeit. Und dann irgendwann kriegen sie einen dann doch, weil sie wirklich alle halbe Jahre irgendwie neue Packs und neue Quests und was weiß ich raushauen. Und dann wird's dir dann doch irgendwann zu blöd und denkst dir, ach komm, was soll's, gebe ich halt mal Geld aus. Aber man kann's auch echt ohne spielen. Ich weiß es nicht, Magic habe ich nie gespielt, aber ich habe mitbekommen, dass das ein neues Ding ist oder ein Ding ist, das jetzt online zu spielen.
Naja, okay, wer weiß, vielleicht schaue ich dann da mal rein.
Ja, Black Lotus war immer so ein Ding, ne?
Black Lotus, ja, ich habe Phage, the Untouchable, Price eingegeben und es ist leider nur $4 wert. Ich dachte, das wäre etwas mehr.
Wow! Black Lotus kostet $90,000.
Ehrlich?
Ja.
90.000?
Schwarzer Lotus.
Und meine Karte ist nur 5 Euro wert.
Ja. $166,000. Schwarzer Lotus setzt neuen Maßstab oder was. Crazy.
Ja. Das ist doch nicht. Das ist 195.000.
Das gibt es ja wirklich.
Das wird direkt so bei eBay. Also du kannst hier anklicken, sofort kaufen. Also ohne Scheiß.
Ja.
Boah, wenn du den hast, das ist ja richtig gut. Dann hast du ja wirklich, da bist du ja wirklich reich.
Ja. Ja, und stell dir mal vor, du sitzt am Druckhebel, ne? Du kannst die dir einfach dreimal drucken.
Ja, ich glaube halt tatsächlich, dass wenn irgendwie jetzt Wizard Games oder so heißen die, glaube ich, wenn die jetzt beschließen würden, die Karte einfach 10-mal oder 20-mal nachdrucken zu lassen oder, keine Ahnung, 200.000-mal, dann würde vielleicht
ist sie halt sofort entwertet. Ja,
genau, dann wäre dieser Typ, der das jetzt gerade anbietet, wäre der, glaube ich, ziemlich angepisst.
Natürlich, aber es kann ja auch nur eine Person sein, die sich das 5-mal druckt und dann 5-mal bei eBay reinstellt.
Stimmt. Aber die sich selber druckt, oder was meinst du?
Ja, natürlich. Ich glaube,
da kriegst du schon irgendwie ein Zertifikat oder so. Wahrscheinlich.
Boah, das müsste man doch eigentlich fälschen.
Magic-Karten?
Magic-Karten, ja.
Darunter sind noch mehrere andere. Da bietet nämlich einer Black Lotus an und der ist total ausgeblichen und irgendwie auch verknickt. Und da kostet er nur 43 Euro. Also er ist auch für weniger Geld zu haben. Vielleicht ist er einfach auch selber gemalt. Also vielleicht ist er, wie du gerade gesagt hast, einfach auch selber gemalt.
Eben.
Was kann diese Karte, dass sie so wertvoll ist? Du kannst 3 Mana jeder Farbe zu deinem Mana-Pool hinzufügen. Tapping this artifact can be played as an interact.
Ich glaube nicht, dass der Inhalt das Ganze so wertvoll macht.
Ich glaube es auch nicht tatsächlich. Das ist ja auch wie diese Briefmarke, oder? Die blaue Mauritius oder so ähnlich.
Ja, genau.
Oder? So?
Ja, irgendwie sowas. Blauer Lotus.
Die quasi auch eine Fehldruck ist oder so, die eigentlich, die quasi keine echte Auflage ist, sondern da gibt es halt ein paar davon, die einfach falsch gedruckt sind und danach wurde es wieder umgestellt und deswegen ist die so wertvoll.
Ja, ich würde sagen, wir verabschieden uns jetzt dann aber. Oder haben wir noch eine Frage zum Stellen?
Ja, ich hätte noch eine Frage zum Stellen und zwar ruft die Plattform Gute Frage, von der wir unsere meisten Fragen, auf der wir die finden. Es gibt einen Community-Tag 2020. Und zwar am 2.10., also nächste Woche.
Nächsten Freitag, ja.
Genau, und da steht, da unser Nutzertreffen dieses Jahr Corona-bedingt ausfallen muss, laden wir dich am Freitag, den 2.10. herzlich zu unserem virtuellen Community Day ein. Sei mit dabei. Und da wurde nämlich auch, wurden wir vorhin noch angehalten dazu, auch eine Frage, auch die was zu fragen. Und
was könnten wir die fragen?
Das ist die Frage, das ist eine super Frage. An unsere Community. Was könnte man gute Frage fragen?
Super Frage.
Die Meta-Frage.
Ja.
Geil.
Finde ich gut.
Dann haben wir heute, ich muss mir wirklich abspeichern, die Fragen, die ich hatte, weil ich hatte echt coole Fragen noch, die wir heute alle nicht beantwortet haben, die wir nicht gestellt haben. Es gibt auf jeden Fall.
Ich habe auch noch so coole Fragen. So coole Fragen. Also die nächste Folge wird richtig
cool. Ich kenne heute deine Fragen und deswegen kann ich euch sagen, das werden richtig coole Fragen. Die nächste Folge wird ein bisschen schnellere Fragenwechsel nach und nach.
Jetzt verabschieden wir uns mal und dann können wir noch einen Epilog machen.
Dann kommt der Epilog. Gut. Okay. Also, tschüss.
Also, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
Bis nächste Woche.
Ciao. So, weil ich habe gerade einen geilen Tweet gefunden von Boris Becker vor 3 Stunden. Soll ich ihn dir mal vorlesen?
Also quasi brandaktuell.
Brandaktuell. Mhm. Julian Reichelt und sein Blatt sind nicht das oberste Gesetz, kein Richter oder die Polizei, entscheiden auch nicht über Gut und Böse, aber versuchen gerade einen Menschen kaputt zu machen. Punkt, mich.
Echt?
Das lasse ich nicht zu. Schämt euch.
Aber die Bild-Zeitung versucht aber schon seit 20 Jahren Boris Becker kaputt zu machen, oder nicht?
Ja, aber auf jeden Fall war doch eine schöne Filmfolge mal wieder.
Also finde ich auch. Kann man den Leuten ab und zu zuhören,
manchmal brauchst du das. Gerade, ich meine, das Wetter wird schmuddeliger und so. Und da kann man auch mal ein paar Empfehlungen raushauen hier mit Grauen. Da hat man auf jeden Fall was zu tun. Da kommt auch am 15. November die neue Staffel.
Von was? The Crown?
Die vierte dann.
Okay.
Genau.
Das wird großartig.
Das wird richtig großartig.
Also, ciao. Tschüss.
Was?
Tschüss.
Das war's schon?
Ja, tschüss.
Das war aber ein kurzer Epilog. Hast du nicht sonst was zu sagen?
Nee.